Was kostet Heilung? Das ist die Überschrift von meiner Predigt. Und dahinter steht noch Naaman. Genau. Was kostet Heilung? Normalerweise machen wir uns da überhaupt keine Gedanken drüber. Weil die meisten von uns haben eine Krankenkasse. Und wenn du zum Arzt gehst, dann weißt du, die bezahlen. Du brauchst dir keine Gedanken darüber zu machen. Allerdings, wer ab und zu mal beim Arzt war oder beim Zahnarzt war oder Augenarzt, es gibt inzwischen so viel Zusatzleistung, die der Arzt anbietet, die die Kasse aber nicht übernimmt. Und da steht dann immer, du musst dann eine Erklärung unterschreiben, da steht dann aber auch die Kosten dabei. Und da überlegt man sich schon, ist es mir das wert, das einzusetzen, das zu bezahlen für das, was ich dafür kriege. Was bin ich bereit zu tun, um gesund zu werden? Und jetzt kommen wir zu Naaman. Kennt ihr die Golanhöhen? Zumindest habt ihr schon mal da was von gehört. Nordöstlich vom See Genezareth. Und genau da, wo die Golanhöhen waren, war vor langer, langer Zeit ein Land, das hieß Aram. Und in diesem Land, die hatten einen sehr hohen Offizier. Und der war sehr angesehen, auch beim Volk, war beliebt, war ein Kriegsheld, der hat also viele Kriegszüge gemacht und dem Land viel Gutes getan. Aber dieser Mann war krank. Und nicht irgendwie nur so ein bisschen Schnupfen oder sowas, sondern der hatte eine Krankheit, die war richtig heftig, nämlich eine Hautkrankheit, wahrscheinlich war das Lepra, hoch ansteckend, und alle die sowas hatten, so eine Hautkrankheit, die so ansteckend war, die wurden aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Das heißt, die mussten in Quarantäne. Ich lese zwischendurch mal immer die Verse dazu. Ich erzähle es ein bisschen und dann lese ich den Vers dazu, damit ihr wisst, wo wir sind. 2. Könige 5, Vers 1 steht das. Naaman, der Heerführer des Königs von Aram, war ein hoch angesehener Mann vor seinem Herrn, und geschätzt, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Aber dieser gewaltige, tapfere Mann war aussätzig. Das war die Bezeichnung für eine hoch ansteckende Krankheit. Unter anderem, also Lepra gehört dazu, und von Lepra haben wir schon oftmals gehört. Ich habe eben gesagt, die mussten in Quarantäne. Das heißt, aus der Gesellschaft ausgeschlossen, sie durften keinem begegnen. Wir haben ja durchaus schon mal von Quarantäne gehört, die letzten 2 Jahre. Ich hatte letzte Mal in Wochen Quarantäne. Ja, meine Frau, mit der durfte ich umgehen, aber ansonsten durfte ich nicht aus dem Haus. Höchstens in Garten. Ich wusste, das sind 10 Tage. Und trotzdem merkst du, wenn du 10 Tage lang niemanden anders sehen darfst, nicht mal irgendwie spazieren gehen darfst, einkaufen gehen darfst, so. Das belastet schon. Bei Naaman war das noch viel, viel schlimmer. Da war kein Ende in Sicht. Solange diese Krankheit, die er hatte, nicht völlig ausgeheilt war und zweifelsfrei erwiesen war, dass das nicht mehr ansteckend ist, musste der in Quarantäne bleiben. Also ziemlich belastend und für ihn und auch für all seine Verwandten und Bekannten und auch für seinen Herrn, also den König von Aram, war das durchaus eine große Belastung. Aber er hatte ein Dienstmädchen, was aus Israel stammte. Das hat er mal irgendwann erbeutet. Wir haben ja gehört, der hat Kriegszüge gemacht, unter anderem auch Israel überfallen und hat dort auch Frauen mitgenommen. Und eins dieser Frauen hat er zum Dienstmädchen gemacht. Und Dienstmädchen durften arbeiten, durften aber nicht viel sagen. Also die hatten eigentlich nichts zu sagen. Aber dieses Dienstmädchen hat sich getraut, weil sie die Not ihres Herrn gesehen hat, die hat sich getraut, das Evangelium zu verkündigen. Wisst ihr, was Evangelium heißt, übersetzt? Die gute Nachricht. Wir sagen immer so, Evangelium, ja, das ist das, was im Neuen Testament steht. Und das ist die Nachricht von Jesus. Ja, das auch. Aber eigentlich heißt das nur die gute Nachricht. Und dieses Dienstmädchen hat die gute Nachricht verkündigt, dass es in Israel einen Propheten gibt, und dass da die Chance auf Heilung für ihren Chef ist. Und das hat sie seiner Frau erzählt. Und die Frau wurde hellhörig, es keimte Hoffnung auf, die hat das natürlich ihrem Mann erzählt. Und der Ehemann hat ein Stück weit Hoffnung gefasst, es gibt die Möglichkeit, heil zu werden. Weil alle anderen haben gesagt, alle Ärzte, wo er war und alles, was er sonst gehört hat, war, du kannst nicht heil werden. Diese Krankheit ist unheilbar. Und an dieser Stelle mal kurz so mal überlegt. Wir leben in einer Zeit, wo so viel Lüge in der Welt erzählt wird. So viel Unwahrheit. Und es ist nötig, die gute Nachricht zu verkündigen, auch wenn sie eigentlich schon bekannt ist. Die gute Nachricht von Jesus ist doch bekannt. Was erzählen wir denn Neues? Dass Jesus gekommen ist auf diese Erde, dass er gestorben ist für uns. Was erzählen wir Neues? Das ist so lange schon bekannt. Aber wenn du nur Lügen hörst, wenn du nur hörst, Gott gibt es eigentlich gar nicht, und dass diese Religion, dass ihr an Gott glaubt, dass ihr an Jesus glaubt, ist doch nichts wert. Ihr könnt euch ja daran halten, wenn euch das hilft, aber so, das wird überall verkündigt, abgesehen von so vielen anderen Sachen, auf die ich jetzt gar nicht eingehen will. Lüge wird überall verbreitet und wenn du nur Lüge hörst und immer Lüge, dann glaubst du die Lüge irgendwann. Deswegen ist es so nötig, die gute Nachricht weiterzusagen. Und dieses Dienstmädchen hat sich getraut. Die hat eigentlich nichts zu sagen. Wer ist sie denn? Wie oft hast du gedacht, wer bin ich denn, dass ich das weitersagen kann? Ich bin doch kein Pastor. Ich bin doch nichts wert. Alle hören nicht auf mich. Hat dieses Dienstmädchen mit Sicherheit auch gedacht. Hat sie aber trotzdem getan. Er hat die gute Nachricht weitergesagt. Und es ist Frucht daraus entstanden. Naaman hat Hoffnung gefasst und hat gesagt, diese Chance will ich nutzen. Aber er wusste es, ein Offizier, der ranghöchste Offizier in Aram, ich kann da nicht einfach hingehen und sagen, hier, ich will Heilung haben. Stellt euch das mal vor, irgendein Offizier eines anderen Landes kommt nach Israel und will. Das glauben die ihm noch nicht. Also geht er den offiziellen Weg, geht zu seinem König hin und sagt, so König, ich habe gehört, in Israel gibt es die Möglichkeit, dass ich heil werde. Gib mir doch mal bitte einen Brief an den König von Israel mit, ja, und empfiehl, dass ich dort heil werden kann. Und der König geht darauf ein, auch er sagt, ich will, dass der Naaman gesund wird, also mache ich das. Er schreibt ihm einen Brief und Naaman, der sattelt seine Maultiere und so weiter. Und jetzt hör mal zu, was er mitnimmt. 340 Kilogramm Silber und 70 Kilogramm Gold und dazu noch 10 Festkleider. Also so richtig, heute würden wir sagen, so richtige Festanzüge oder wie auch immer. War jedenfalls mit Sicherheit sehr, sehr wertvoll. Und daran sehen wir, was ihm Heilung wert ist. Das ist ein Vermögen. 70 Kilo Gold. Kannst ja mal ausrechnen, kannst mal googeln, was Gold wert ist oder auch Silber wert ist und das rechne mal um. Das war ein Riesenvermögen. Das war ihm also die Heilung wert. Er sagte, diese Heilung, ich will die unbedingt haben und ich bezahle ein Riesenvermögen dafür. So, das packt er aus seinem Maulesel, nimmt den Brief von seinem König und zieht los nach Israel, zum König von Israel. Und der König von Israel, der hört das Anliegen, liest den Brief und denkt, was wollen die von mir? Ich kann nicht heilen. Das ist doch nur ein Anlass, um Krieg anzuzetteln. Wenn ich jetzt sage, nee, geht nicht, dann haben die einen Grund, uns anzugreifen. So, das war das Denken vom König. Und damals hat man, wenn man so aufgebracht war, hat man seine Kleider zerrissen. Und ich lese das mal. 2. Könige 5, 8 bis 10. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte. Da sandte er zum König und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Er soll doch zu mir kommen und dann werde er erkennen, dass es einen Propheten in Israel gibt. So kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinen Wagen und hielt vor der Tür des Hauses Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan. So wird dir dein Fleisch wiederhergestellt und du wirst rein werden. Was stellt ihr euch vor, wie es Naaman da gegangen ist? Wie hat er reagiert? Oder sagen wir mal anders, was hat er denn erwartet? Jeweils was ganz anderes als das, was Elisa ihm hier gesagt hat. Naaman war außer sich vor Wut. Wie kann der bloß? Was bildet der sich eigentlich ein, wer ich eigentlich bin? Naaman war das gewohnt, immer, dass er eine angesehene Person ist, dass höflich mit ihm umgegangen ist, dass man ihn persönlich begrüßt und ehrt. Und Elisa, der kommt nicht mal aus seinem Haus raus. Der schickt einen Boten zu ihm. Das war schon eine Unverschämtheit. Und wir müssen uns überlegen, das war Nahe Osten. Ja, damals, da legt man so einen großen Wert auch auf Höflichkeit, auf dass man einander annimmt und ehrt. Heute ist das bei uns hier ein bisschen ganz anders, aber damals war das ein ganz, ganz hohes Gut. Und wenn jemand sagt, so, ich komme nicht raus, so, ich schicke dir einen Boten, dann war das eine Beleidigung. Und Naaman war total sauer. Und er sagt dann, was will der von mir? Das kommt überhaupt gar nicht in Frage, das mache ich nicht. Und zieht wieder weg. Da wurde Naaman zornig, Vers 11, ging weg und sprach, siehe, ich dachte, er werde zu mir herauskommen und hinzutreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und mit seiner Hand über die Stelle fahren und so den Aussätzigen befreien. Das war seine Vorstellung. Wenn der Prophet das macht, dann werde ich heil. Und der Prophet war es was ganz anderes. Kennen wir das? Dass wir eine bestimmte Erwartung haben, wie Gott heilen soll, auf welche Art und Weise Gott heilen soll. Und Gott macht das nicht so. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, so sag mal, Elisa, du kennst doch eigentlich die Gepflogenheiten damals. Du weißt doch ganz genau, wie Naaman darauf reagieren müsste. Wie kannst du bloß einfach nur einen Boten schicken? Du beleidigst ihn doch damit. Das war nicht gerade diplomatisch, mein lieber Elisa, oder? Würde man so sagen. Aber jetzt lass uns doch mal überlegen, in wessen Auftrag handelt denn Elisa? Elisa war ein Prophet Gottes. Das heißt, Gott hat ihm gesagt, was er tun soll. Das steht hier nicht ausdrücklich drin, aber Elisa hat immer auf Gott gehört. Und er wusste, dass Gott ihn gebraucht und er ihm auch sagt, wie er was machen soll. Weil er wusste ganz genau, er selber kann das nicht machen, es kann nur Gott. Und Gott hat auch immer seine eigene Überlegung, wie er das macht. Weil wir blicken manchmal gar nicht dahinter, hinter die Gedanken Gottes, was er damit eigentlich alles vorhat. Also hat Elisa das getan, was Gott ihm gesagt hat. Und wenn wir überlegen, dass das Gott war, der Elisa dazu beauftragt hat, dann müssen wir so überlegen, wollte Gott den Naaman überhaupt heilen? Oder setzt er jetzt die Hürden so hoch, dass Naaman nicht bereit ist, diese Bedingungen einzugehen und dann sagt Gott, wenn du nicht willst, dann kann ich dich auch nicht heilen, dann brauche ich dich nicht zu heilen. Ist Gott so? Könnte man auf die Idee kommen, dass Gott so denkt in diesem Fall? Aber das war nicht der Fall. Das war nicht der Fall. Ich bin überzeugt davon, dass Gott ihn heilen will. Egal woher er kommt. Er kam ja aus dem Ausland. Es war nicht Israel. Er kommt aus dem Ausland. Und trotzdem, Gott will Naaman heilen. Und trotzdem macht er ihm eine Bedingung, wo er ganz genau weiß, dass darauf will Naaman nicht eingehen. Naaman war bereit, ein Vermögen für seine Heilung auszugeben. Ein Vermögen. Aber was Gott von ihm verlangte, das kostete ihn überhaupt nichts. Da konnte er nicht mit Gold und Silber irgendwie das aufwiegen. Was verlangte Gott von ihm? Demut. Naaman war nicht bereit, sich vor Gott zu beugen und zu demütigen. Sein Stolz stand ihm im Wege. Aber zum Glück hatte er kluge Mitarbeiter, kluge Diener, die mit ihm unterwegs waren. Vers 13. Da traten seine Knechte zu ihm und redeten mit ihm und sprachen: Mein Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr denn, da er zu dir gesagt hat, wasche dich, so wirst du rein. Ich glaube, dass dabei Naaman etwas anfing zu rattern. Dass er auf einmal einen Blick dafür gekriegt hatte, was gebe ich hier eigentlich auf? Wie stelle ich mich eigentlich an? Ist mein Stolz es wirklich wert, dass ich auf die Heilung verzichte? Er hat das in dem Moment, ich glaube, da hat ihm Gott Gnade geschenkt, dass er das sehen konnte. Sein Stolz hat ihn daran gehindert, die Heilung zu empfangen. Und die Diener haben ihm gesagt, sag mal, was brichst du dir eigentlich ab? Was brichst du dir ab, wenn du in den Jordan gehst und dich siebenmal untertauchst? Was kostet dich das? Wenn es klappt, bist du rein. Wenn nicht, was hast du getan? Nichts Schlimmes. Wir werden es nicht weitererzählen. Was macht Naaman? Der war wirklich tatsächlich, er hat sich umgekehrt. Er hat sein Denken umgekehrt, hat seinen Stolz aufgegeben. Da stieg er hinab, Vers 14, da stieg er hinab und tauchte sich siebenmal im Jordan unter, nach dem Wort des Mannes Gottes, und sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben. Er wurde rein. Wer hat von euch schon mal den Jordan gesehen? So einige. Die wissen das. Fragt sie mal nochmal nach. Ich war da auch schon. Der ist dreckig. Das ist kein schönes, sauberes Wasser. Da ist ganz viel Lehm drin und ganz sandig. Du kannst also nicht reingucken. Ich war mal bei einer Taufe dabei und derjenige, der getauft hat, wusste nicht, dass da an der Stelle ein Geländer ist im Jordan. Vielleicht auch ein Grenzgestänge oder sowas. Und der Jordan war so hoch, das konnte man nicht sehen. Und beim Taufen wurde der Täufling dann auf dieses Geländer gehauen mit dem Kopf. War nichts Schlimmes, der ist trotzdem getauft worden, aber also man kann dann keine 5 cm reingucken, so dreckig ist der Jordan. Also nicht zum Saubermachen irgendwie, nicht zum Baden gedacht. Und da sollte der Naaman rein. Aber er hatte sich jetzt schon entschieden, egal, ich verzichte jetzt auf meinen Stolz. Ich demütige mich jetzt vor meinen Dienern und auch vor Gott. Und er hat seine Heilung geschenkt gekriegt. Gott hat ihm das Geschenk gekriegt, gegeben, geschenkt, was er sich so sehnlich gewünscht hat. Aber er hat ihm nicht nur das geschenkt. Weil Gott wollte nämlich viel, viel mehr. Er wollte ihm die Heilung schenken und die Voraussetzung dafür war, er musste Gott annehmen. Er musste die Heilung von Gott haben wollen. Er musste sich vor Gott demütigen und sagen, ich brauche Heilung. Was hat Virginia vorhin gesagt? Wir dürfen Gott bitten, ich will die Heilung von dir. Ich kann sie auch woanders holen. Ich kann zum Arzt gehen, ich kann Medikamente nehmen, ist alles nichts Falsches. Aber wenn ich Heilung will, wirklich Heilung will von Gott, dann darf ich auch sagen, Gott, ich komme zu dir, ich will sie von dir. Und das hat Naaman hier an dieser Stelle getan. Aber er hat, wie gesagt, nicht nur Heilung bekommen, sondern er hat sich bekehrt. Er hat sich zum lebendigen Gott bekehrt. Er hat geglaubt an Gott. Er wusste, das ist der lebendige Gott. Auch wenn ich ihn nicht sehe, ich glaube, dass er da ist, weil er gesehen hat, dass er wirkt. Und für Gott war das noch viel, viel wichtiger. Naaman ist gerettet worden. Nicht in seinem Leben hier, sondern in Ewigkeit, weil er zu Gott gekommen ist und sein Leben Gott gegeben hat. Ich lese das mal in Vers 15. Und er kehrte wieder zu dem Mann Gottes zurück. Er und sein ganzes Gefolge Und er ging hinein, trat vor ihn und sprach, siehe, nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel. Und wenn ihr das weiterlest, ich empfehle euch das mal insgesamt zu lesen, dann seht ihr, er hat sogar Erde aus Israel mitgenommen, um Gott anzubeten in Aram. Also er hat sich bekehrt zu Gott, er hat Gott geglaubt. Und Gott, was nimmt er für dafür? Was bezahlt Naaman dafür, dass er heil geworden ist? Sein Stolz. Das war alles. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist gut, den Stolz loszuwerden. Das ist eins der höchsten, zumindest für Männer, eins der höchsten Hürden, den Stolz loszuwerden. Aber ich habe mir sagen lassen, bei Frauen ist das auch durchaus eine Hürde. Aber es ist so gut, das loszuwerden. Stolz heißt, ich kann das selber. Ich brauche keine Hilfe. Ich habe alles selber unter Kontrolle. Und ganz ehrlich, keiner von uns hat das. Wir brauchen Gott. Und Gott selbst hat den Preis bezahlt für die Heilung. Gott selbst hat den Preis bezahlt. Wir können noch so wie Gold und Silber anschleppen, das wird niemals reichen. Gott selbst hat den Preis bezahlt. Für die Heilung und auch die Errettung. Bei Naaman war das Gnade, die er ihm eigentlich eine vorauslaufende Gnade, sage ich mal. Er hat ihm etwas geschenkt, was noch gar nicht da war. Denn Jesus ist erst viel später gekommen. Und Jesus, als er auf diese Erde kam als Mensch, Gottes Sohn und wahrer Mensch, ist zum Tode verurteilt worden, unschuldigerweise. Er hat überhaupt keine Schuld gehabt. Alles, weswegen er beschuldigt war, war null und nichtig. Er hat niemals Sünde begangen in seinem Leben. Aber er ist gestorben. Er ist zum Tode verurteilt worden und ist gestorben. Und das war die Strafe für Sünde. Und weil er unschuldig war, konnte er unsere Schuld auf sich nehmen. Er ist für unsere Schuld gestorben. Er hat sein Blut dafür vergossen, dass unsere Schuld beseitigt wird. Und nicht nur die Schuld. Er hat gelitten, furchtbar gelitten. Er hat alle Krankheit dieser Welt auf sich genommen, hat darunter gelitten, hat Schmerzen gelitten, hat Bedrückung erlitten, hat unsagbare Schmerzen ausgehalten und ist auch daran gestorben. Und durch den Tod hat er all das vernichtet. Und als er wieder auferstanden ist von den Toten, hat er den Sieg darüber gehabt und hat gesagt, jetzt ist der Tod besiegt und ist die Krankheit besiegt. Das ist das. Das sind die Kosten, die Gott bezahlt hat. Seinen Sohn hat er geopfert, damit wir heil werden, damit wir errettet werden, damit wir erlöst werden. Das ist der Grund, das ist der Preis, der dafür bezahlt wurde. Das ist die Eintrittskarte in den Himmel, ist bezahlt. Um zu Gott zu kommen, die Hürde, der Preis, um zu Gott zu kommen, ist bezahlt durch Jesus. Was wir machen müssen, ist zu gehen und sagen, Jesus, ich nehme das in Anspruch. Du gibst mir die Eintrittskarte, du gibst mir die Möglichkeit, zu Gott zu kommen und Heilung zu empfangen und Errettung zu empfangen. Du gibst mir diese Möglichkeit, ich nehme sie. Das ist unsere Entscheidung. Ohne diese Entscheidung kommen wir nicht dahin. Wenn Naaman gesagt hätte, ich gehe nicht in den Jordan, hätte er das Geschenk verweigert. Das wäre nicht Gottes Schuld gewesen, sondern Naamans Entscheidung. Er wäre krank geblieben. Naaman war klug, hat seinen Stolz abgelegt und ist in den Jordan gegangen. Wenn wir klug sind und noch keine Beziehung zu Jesus haben und sagen, Jesus, komm du in mein Leben, ich will mein Leben nicht mehr selber regieren, ich weiß, dass ich das nicht kann, dann nimmst du die Eintrittskarte an und er empfängt dich und bringt dich zum Vater und du empfängst Erlösung. Ewiges Leben. Der Tod hat keine Macht mehr über dich. Ja, du wirst vielleicht eines Tages hier auf der Erde sterben, aber du wirst auferweckt werden zum ewigen Leben. In der Gemeinschaft mit Gott. Zur Zeit von Naaman geschahen Heilungen nur durch Propheten. Heute, seit Jesus, sind alle beauftragt, alle die, die an Jesus glauben, die ihm nachfolgen, sind beauftragt, das Evangelium zu verkündigen und den Kranken die Hände aufzulegen und sie gesund zu machen. Nicht aus eigener Kraft, sondern weil wir wissen, wer heilt, nämlich Jesus. Markus 16, 15 bis 18. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. An dieser Stelle steht ein Wort, was so viel bedeutet, wieder heil werden, ganz werden. Das wollen wir heute tun. Wir sind beauftragt. Wir sind beauftragt, das Evangelium zu verkündigen. Das habt ihr heute Morgen gehört. Wir sind beauftragt, Dämonen auszutreiben. Wir sind beauftragt, Menschen zur Errettung zu führen. Zu Jesus zu führen und sagen, so, wenn du dein Leben Jesus geben willst, ich bete mit dir. Aber die Entscheidung musst du selbst treffen. Bist du bereit, den Schritt zu gehen? Denk an Naaman. Bist du bereit, den Preis zu bezahlen, deinen Preis zu bezahlen? Der eigentliche Preis, das Allerteuerste, hat Gott längst bezahlt. Dein Preis ist zu sagen, Gott, ich brauche dich. Ich brauche deine Hilfe. Bist du bereit, den Preis zu zahlen? Dein Leben ihm zu geben? Deine Krankheit ihm zu geben, dann bist du heute Morgen eingeladen. Und ich fange mal mit denen an. Wer hat sein Leben Jesus noch nicht gegeben? Und ich weiß, das ist so eine Runde, wenn ich jetzt frage, es ist peinlich, sich zu melden. Ja, das stimmt. Aber peinlich ist es nur dann, wenn du stolz bist. Das ist der Schritt. Naaman hat vor seinen ganzen Dienern, hat er sich ausgezogen und ist in den dreckigen Jordan gegangen. Bist du bereit, wenn du dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast, vor allen aufzustehen und sagen, Gott, ich brauche dich? Weißt du, was du damit kriegst? Das ewige Leben bekommst du geschenkt. Und jetzt weg mal ab, was ist mehr wert, dein Stolz oder das ewige Leben? Aber ich dränge keinen, das musst du selbst entscheiden. Und die Zweiten, alle die in irgendeiner Weise krank sind. Und zwar ist das egal, ob du Aussatz hast, ob du Schnupfen hast, ob du eine psychische Krankheit hast, die gehören genauso zu Krankheiten wie körperliche Krankheiten auch. Oder irgendein anderes Leiden. Gott, Jesus ist nicht alleine für körperliche Krankheiten gestorben. Für alles, komplett. Und du darfst zu ihm kommen und sagen, Herr, ich brauche deine Hilfe. Wir beten gerne heute Morgen. Wir machen das auch nicht nach dem Gottesdienst. Das machen wir normalerweise sonntags immer nach dem Gottesdienst. Aber beim Heilungsgottesdienst machen wir das jetzt während des Gottesdienstes. Das heißt, die beten wollen, die bitte ich, nach vorne zu kommen. Ich habe vorher keinen angesprochen. Also wer das auf dem Herzen hat zu beten, den möchte ich bitten, nach vorne zu kommen. Wir stehen da vorne mit Maske. Einfach nicht nur wegen der Bestimmung, sondern einfach auch, um niemanden anzustecken oder keine Gefahr zu geben. So, und dann darfst du gerne kommen und wir beten für dich. Und all die, die jetzt nicht kommen, die gesund sind und die an Jesus glauben, die bitte ich zu beten. Weil wir können es nicht tun. Es ist der Heilige Geist, der es tut. Es ist Jesus, der dafür gestorben ist, der den Preis bezahlt hat. Aber es muss wirksam werden hier auf dieser Erde. Und dazu müssen wir beten. Ja, und darum bitte ich euch. So, und dann kann keiner sagen, so, er ist zu Stefan gekommen und Stefan hat ihn heil gemacht. Nein, habe ich nicht. Wenn, dann hat ihn Jesus heil gemacht. Oder deswegen, weil Hanna gebetet hat oder irgendjemand anders. Wir beten zu Gott. Er ist derjenige, der heilt. Also, jetzt ist die Zeit. Komm nach vorne. Wenn du ein Anliegen hast, was du Gott bringen willst, dann darfst du nach vorne kommen und wir beten für dich. Amen.